Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit insgesamt 15 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Heute bin ich sehr froh, Frau Stefanie Babst, Dr. Stefanie Babst, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Frau Babst.
Einen schönen guten Morgen, Herr Westring.
Frau Babst, Sie haben ja einiges gemacht in Ihrem Leben. Also viele Leute kennen Sie sicherlich aus dem Fernsehen, weil Sie schon verschiedentlich auch kommentiert haben, jetzt insbesondere nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Ich habe gelesen, Sie waren Wahlbeobachterin in der Vergangenheit, unter anderem auch in Russland. Wie wird man das? Und was ist genau die Aufgabe eines Wahlbeobachters? Es ist ja relativ offensichtlich, dass Sie dann im Land möglicherweise rumreisen, aber wie sieht die Arbeit tatsächlich vor Ort aus?
All das liegt schon sehr, sehr lange zurück, aber das ist immer noch eine Aktivität, die ich in guter Erinnerung habe. Das war zu einer Zeit, wo Russland OSZE-Wahlbeobachter zugelassen hat, also von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und wann immer in Europa Wahlen stattfanden, ist es eigentlich normal, dass dann externe Beobachter den Wahltag mit beobachten, also von der Wahlwerbung hin bis zu dem Wahlgang, bis zu der Auszählung. All das wird von Menschen beobachtet, die die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit rekrutiert. Und mein Einsatz liegt, wie gesagt, schon ein bisschen länger zurück. Das war 1995, da fanden in Russland Präsidentschaftswahlen statt. Und zu der Zeit war ich damals an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg beschäftigt, leitete dort ein Programm für Russland und Europa, Osteuropa-Forschung, sprach relativ gut Russisch und wurde dann angesprochen von der OSZE, ob ich Lust hätte, mit in diesen Trupp zu kommen, der nach Moskau fahren würde. Also mein Einsatzort war damals Moskau. Und zu diesem kleinen Trupp gehörten dann eine Reihe von Osteuropa- und Russland-Wissenschaftlern, die hier in Deutschland in irgendeiner Form Lehrstühle hatten. Jedenfalls, also wir sind da für eine gute Woche hingefahren, wurden auch ganz offiziell akkreditiert als Wahlbeobachter und durften dann durch die unterschiedlichen Wahlbezirke gehen, um uns zu informieren, mit Russen und Russinnen sprechen und sie befragen, wie sie die Wahl fanden und wie sie die Wahlvorbereitung und den Wahlkampf beurteilten und natürlich den ganzen Tag bis zu der Auszählung dann dabei sein.
So, und jetzt geht es ja aber darum, also so Wahlbeobachter gibt es ja wahrscheinlich auch in Deutschland, wenn in Deutschland Wahlen stattfinden. In Russland war das damals ja noch eine sehr fragile Infrastruktur, kann ich mir vorstellen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die Leute sowohl ehrlich geantwortet haben, als auch, dass sie wirklich einschätzen können, ob das da mit rechten Dingen zugeht, mal ganz flapsig gesagt?
Also Mitte der 1990er Jahre, also war Russland ein Land, das ja gerade aufgebrochen war, also aufgebrochen in eine neue, auch durchaus demokratische Zukunft. Es gab viele kleine und große Parteien, die sich gebildet hatten. Es gab eine relativ lebhafte gesellschaftliche Szene, viele Menschen, die sich gesellschaftlich und politisch engagierten und interessierten. Es gab eine breite Presseberichterstattung. Und ja, ich hatte damals durchaus den Eindruck, dass die eine oder andere Wahl ein bisschen, sagen wir mal so, holprig vorbereitet war. Also was die ganz normalen klassischen Dinge beispielsweise der Auszählung betraf. Aber es wurde damals in meinen Augen nicht systematisch geschummelt oder gar manipuliert von Anfang an. Und insofern waren diese Wahlen für uns als westliche Beobachter wirklich interessant. Sie waren ein Gradmesser, um zu schauen, wie sich dieses russische System eigentlich nun auch demokratisch versuchte zu etablieren. Und dazu gehörten natürlich die Wahlen.
So, Sie waren ursprünglich, haben Sie Slawistik und Politikwissenschaften studiert in Kiel. Ich sage das mal so, ich darf das sagen, weil zu meiner Zeit, als das so Studiengänge waren, wurden die Leute häufig Taxifahrer Oder wussten nicht so richtig, was nachher daraus wird, aus dem Studium. Insbesondere die Eltern machten sich dann Sorgen, wenn man gesagt hat, ich mache hier so Geisteswissenschaften. Wie war das bei Ihnen?
Das war bei mir völlig unproblematisch. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte eigentlich schon seit der Schulzeit ein Interesse an, ich sage mal, der anderen Seite der damals noch existierenden Grenze zwischen Ost und West. Ich war noch eine Schülerin, als ich den ersten Austausch machte in das damalige noch sozialistische Estland. So, das war so ein Partnerschaftsaustausch. Das machte mich alles neugierig, was sich dahinter dieser Wall eigentlich da bewegte. Und insofern war das auch für meine Eltern überhaupt kein Problem, als ich sagte, ich wollte Politikwissenschaft, internationales Recht und Slawistik studieren. Ich kam an die Kieler Universität und bin da auch also wirklich gleich ja, also durchgeschossen, sage ich jetzt mal so. Ich habe da relativ fokussiert gearbeitet und natürlich nicht nur über Russland und Osteuropa, aber das waren damals wirklich super spannende Zeiten. Das waren Aufbruchzeiten. Es passierte ganz viel in Osteuropa. Es gab friedliche Revolutionen. Es gab Menschen, die wieder reisen konnten. Der eiserne Vorhang war weggefallen. Und das alles machte mein Studium sehr realistisch. Nicht akademisch, sondern wirklich sehr real.
Was passierte denn aber dann? Ich meine, irgendwann muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Jetzt möchte ich auch Geld verdienen. Sie haben promoviert da, und dann kamen Sie auf die Schiene Militär, weil Sie dann ja relativ bald zur Akademie der Bundeswehr kamen. Das war ja schon eine Grundsatzentscheidung. Oder wie haben Sie diese Entscheidung getroffen?
Also eine richtige Grundsatzentscheidung war das eigentlich nicht. Also nach meiner Promotion bin ich eine Weile an dem Lehrstuhl für Politikwissenschaft in Kiel geblieben. Also eine ganz erste bescheidene Einstiegsstelle als wissenschaftliche Assistentin hatte ich dort. Das fand ich ganz spannend. Aber alle meine Kommilitonen und Kommilitoninnen, meine engsten Freunde, haben das gemacht, was ich auch machte. Wir fingen an, uns umzuschauen. Wo gibt es Jobs? Wo kann man hingehen? Was ist interessant? Und dann stieß ich auf diese Vakanz an der bei der Bundeswehr, an der Führungsakademie für also an der Bu Führungsakademie in Hamburg. Und da gab es einen General, der war damals Kommandeur, leider lebt er nicht mehr, der General Reinhardt. Und der lud mich zu seinem Vorstellungsgespräch ein und sagte, also Sie haben eine wirklich sehr beeindruckende Expertise, aber wenn Sie hier zu uns kommen, was ich toll finden würde, müssen Sie sich darüber im Klaren werden, Sie sind dann erstmal die erste und die einzige weibliche Dozentin. Und Ihre Schüler, in Anführungsstrichen, Ihre Studentinnen sind Hauptleute, Oberstleutnante, also sind General- und Admiralstabsoffiziere oder auch ganz normal Stabsoffiziere. Also Sie brauchen da ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Trauen Sie sich das zu? Und dann habe ich gesagt, give it a try. Ich mache das. Und so bin ich dann an der sogenannten FÜAG gelandet und habe damals auch sehr viel gelernt über die Bundeswehr, über die einzelnen Teilstreitkräfte, über das Leben von Soldatinnen und Soldaten. Ich bin relativ viel durch die Truppe gereist. Ich bin mal 6 Wochen auf der Fregatte Bayern mitgefahren als einfacher Matrose. Also ja, das war jetzt für mich auch wirklich eine interessante neue Welt.
Waren denn damals schon Soldatinnen in der Truppe oder waren sie wirklich dann sozusagen das eigentlich fast einzige weibliche Wesen, was sich da sehen ließ?
Nein, also im Kader der Ausbilder, also derjenigen, die unterrichteten, war ich tatsächlich alleine als Frau. Aber es gab in der Truppe damals vor allen Dingen im medizinischen oder im Sanitätsbereich vereinzelte Frauen. Ich erinnere mich, als ich auf der Bayern mitfuhr, durfte ich meine Kajüte teilen mit einer jungen Stabsärztin. Also wir waren die beiden einzigen Frauen an Bord mit einer Besatzung von etwas mehr als 350. So, das war schon eine besondere, ja, aber letztendlich sehr lehrreiche Zeit. Ich fand das immer spannend.
Also Sie haben gerade schon angedeutet, es hat Sie fasziniert, dass der eiserne Vorhang da war. Sie wohnten ja gar nicht so weit davon weg. Jetzt haben Sie auch vor einiger Zeit mal die NATO zu dieser Zeit bezeichnet, als dass die NATO während des Kalten Krieges ihre Hochzeit hatte. Jetzt kommt es quasi in Europa zum Kriegsereignis. Was hat die NATO jetzt für eine Stellung, wenn Sie sagen, die Hochzeit war als Abschreckung?
Also die NATO ist natürlich sehr, sehr viel wichtiger in ihrer Bedeutung geworden, als das sie noch vor 10, 15 Jahren war. Wir dürfen ja nicht vergessen, nach dem Ende des systemischen Konfliktes, des Ost-West-Konfliktes, gab es erstmal eine Zeit, wo die NATO sich primär damit beschäftigte, neue Partnerschaften zu knüpfen. Das war im Übrigen auch eine spannende Zeit, der ich mit beiwohnen durfte. Es gab auch neue Mitglieder. Also die NATO breitete sich, wenn Sie so wollen, aus, entweder durch Partnerschaften oder neue Mitglieder. Und dann gab es eine wirklich wichtige Zäsur. Das waren die Terroranschläge in New York und Washington am 11. September 2001. Und die NATO fing dann an, systematisch sich out of area zu bewegen und natürlich nach Afghanistan zu gehen und in den nachfolgenden Jahren sich durchaus auch im Rahmen unterschiedlicher Operationen in unserem Umfeld zu bewegen, also weg von dem primären Merkmal der transatlantischen Allianz als ein kollektives Verteidigungsbündnis. Und das hat viele, viele Gründe gehabt, das hat viele, viele Konsequenzen gehabt, aber eine Konsequenz, die diese ganzen Auslandseinsätze hatten der NATO, ist, dass über einen relativ langen Zeitraum die Entscheider in den Hauptstädten vergaßen, wie es eigentlich ist, Streitkräfte vorzuhalten, die tatsächlich Artikel 5 Aufgaben übernehmen können, also klassische Bündnisverteidigungsaufgaben und klassische Abschreckungsaufgaben. Und mit der illegalen Annexion Russlands der Krim-Halbinsel und des Donbass, also der Ostukraine, ist dieses Umdenken erst sehr langsam und in meinen Augen auch leider ein bisschen zögerlich. Oder hat begonnen. Und wir sind jetzt erst an einem Punkt, wo die meisten NATO-Staaten begriffen haben, dass sie wirklich einsatzfähige, abschreckungsfähige und vor allen Dingen auch einsatzbereite Streitkräfte vorhalten müssen, nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich für die Realität. Denn wir haben mit Russland wirklich einen ausgesprochen ernsthaften und tödlichen Gegner in unserer Nachbarschaft, der nicht spaßt. Also insofern hat die NATO, wenn Sie so wollen, in ihrer jüngsten Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre so mehrere Schleifen gemacht und ist jetzt wieder sozusagen zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Und das ist gut und richtig. Aber sie ist lange noch nicht sowohl politisch als auch militärisch in der Lage, diesen neuen Aufgabenkatalog, der ja eigentlich kein neuer ist, sondern wieder ein alter, auch tatsächlich umzusetzen.
Und mir ist schon klar, dass Sie natürlich jetzt nicht irgendwelche Interna aus Ihrer Karriere hier preisgeben können und wollen. Dennoch, wie muss man sich die Situation vorstellen, als 2014, wo ja eigentlich der Krieg schon begonnen hat, als 2014 die Krim besetzt wurde? Was war dann bei der NATO los? Welche Prozesse wurden da intern ausgelöst? Was ging da in den Leuten vor?
Ja, das ist eine nach wie vor, ich finde, für alle Beteiligten, aber auch für mich, wenn ich an diese Zeit denke, eine sehr bittere und auch schmerzhafte Erfahrung, weil die NATO eben nicht kollektiv ernsthaft vorbereitet war, sondern die instinktive Reaktion der allermeisten Vertreter innerhalb der NATO, also damit meine ich vor allen Dingen auch der Botschafter, die im Kreis des Nordatlantikrates regelmäßig zusammenkommen, war also eine Art von Schockstarre. Erstaunen. Das galt nicht für alle, weil wir natürlich auch im Vorfeld eigentlich seit Russlands militärischer Besetzung großer Teile des georgischen Territoriums 2009, weil wir da Mitglieder hatten, die immer wieder darauf hindeuteten und das unterstrichen, dass es hier wirklich in Russland eine grundsätzliche Veränderung gegeben hatte in der Form, dass Russland außen- und sicherheitsverteidigungspolitisch auf Konfrontationskurs mit uns ging. Und so seit 2012, 2013 war auch in meinem Aufgabenbereich es ganz schwerpunktmäßig so, dass wir immer wieder versuchten, die Entscheidungsträger da ein Stück weit darauf hinzubringen, dass sie begriffen, dass dieses Russland die strategische Partnerschaft mit der NATO verlassen wollte und de facto auch schon verlassen hatte. Aber die Mehrzahl, die wirkliche Mehrzahl der Mitglieder, dazu gehörte zuvörderst auch Deutschland, weigerte sich standpede, das anzuerkennen. Man hielt an dieser strategischen Partnerschaft fest. Man fand immer wieder Gründe und Argumente, um dann das russische Verhalten in irgendeiner Form zu erklären und am Ende auch zu relativieren. Und als es dann tatsächlich zu diesen Tagen kam, wo wir diese grünen Männchen sehen konnten, die da vor unseren Augen Land besetzten, Territorium, einen anderen Staat sozusagen besetzten, war der Schock wirklich groß. Und es gab keine wirklich ernsthafte Vorbereitung innerhalb der NATO. Was machen wir denn jetzt? Also es dauerte eine ganze Zeit, ein paar Monate, bis zu dem Gipfel 2014 in Wales, auf dem die Mitglieder dann beschlossen, wir müssen hier unsere eigenen Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten verbessern. Das war sozusagen eine erste wichtige Weichenstellung. Aber es gab und es gibt bis zum heutigen Tage keinen Konsens innerhalb der Mitglieder darüber, was man denn außerhalb des Zaunes macht, was man denn de facto wirklich macht, um Russland auch in der Ukraine, auch in Moldawien, auch in Weißrussland oder auf dem Balkan wirklich abzuschrecken. Und insofern ist ja, das Kalkül nicht aufgegangen. Russland hat sich nicht abschrecken lassen und dann, wie wir alle wissen, voll zugeschlagen.
So, also das, jetzt kann man ja immer noch sagen, das ist ja natürlich auch noch nicht der Bündnisfall, weil die Ukraine in diesem Falle ja weder Mitglied der NATO und auch nicht Mitglied der EU ist. Die baltischen Staaten inklusive Polen drängen ja auch schon seit einiger Zeit darauf und sagen, das kann uns auch passieren. Was würde denn dann passieren, wenn jetzt ein vergleichbarer Fall in Polen oder in Estland passiert?
Also zunächst einmal, die NATO spekuliert nicht. Also das, was sie als Lagebeurteilung eigentlich jeden Tag 24 Stunden, 7 Tage in der Woche generiert, resultiert aus den geheimdienstlichen und auch militärisch geheimdienstlichen Erkenntnissen der Mitgliedstaaten und bildet sozusagen die Grundlage dessen, was die NATO meint, kollektiv um sich herum zu sehen. Und wir haben gerade in den letzten Jahren eine ganze Reihe von im Übrigen auch offen zugänglichen Geheimdienstberichten gesehen aus nahezu allen Staaten, die deutlich darauf hinweisen, dass es eine Reihe von wichtigen Indikatoren gibt, wenn man auf die russische Seite gibt, dass erstens Russland eben nicht von seinem strategischen Ziel absieht. Und das ist nicht nur die Zerstörung der Ukraine, sondern die Destabilisierung Gesamteuropas. Er will, Herr Putin, vor allen Dingen natürlich auch Amerika aus Europa herausdrängen und er will unsere eigenen Systeme, unsere Gesellschaften mit allen hybriden Mitteln destabilisieren, die er zur Verfügung hat. Und das tut er. Also das ist eine erste ganz wichtige Erkenntnis, dass ich denke, diese russische Aggression sich nicht nur auf die Ukraine bezieht, sondern letztendlich auf uns. Aber zu Ihrer Frage zurückkommt, was macht die NATO? Das Prozedere innerhalb der NATO ist eigentlich immer gleich. Sollte sich ein Staat tatsächlich angegriffen fühlen, würde er den Artikel 4 des Washingtoner Vertrages auslösen und das signalisieren im Kreis der 32 Mitgliedstaaten und sagen, ich will hier eine besondere Debatte darüber, dass hier eine unmittelbare Bedrohung vor uns liegt und dann unterhalten sich die 32 über mögliche Maßnahmen. Es gibt keinen Automatismus im Sinne einer Verpflichtung für jeden Mitgliedstaat, nun unbedingt auch militärisch dem angegriffenen oder vielleicht noch anzugreifenden Mitglied entgegenzukommen. Das ist letztendlich immer eine nationale Entscheidung. Aber sollte über diesen Artikel 4, das ist so eine Art von, ja, wenn Sie das mit einer Ampel vergleichen, irgendwie zwischen Gelb und Rot, ne? Also eher gelb noch, dann wäre das eben schon ein deutliches Anzeichen, dass sich hier wirklich etwas sehr Ernsthaftes zusammenbraut. Und wenn ein Mitgliedstaat dann den Artikel 5, also die Beistandspflicht, auslöst, dann beraten alle natürlich nochmal in diesem neuen Kontext und würden dann im Zweifelsfall beispielsweise an den Oberbefehlshaber der NATO in Europa, den General Cavoli, gehen und sagen, du hast hier für diese Dinge einen also Verteidigungspläne, und die müssten dann aktiviert werden. Ja. Also es gibt keinen, wenn Sie so wollen, Automatismus. Und das ist auch ein Punkt, wenn ich das noch anfügen darf, der mir ein Stück Sorge bereitet, wenn ich heute auf die NATO gucke, weil wir eben trotz aller politischen Rhetorik mindestens drei Mitgliedstaaten im Bündnis haben, von denen ich nicht unbedingt den Eindruck habe, dass sie im Falle eines Falles eins zu eins hinter allen anderen ständen. Unter anderem natürlich die Türkei, Ungarn, aber auch die Slowakei. Das sind Staaten, die an ihrem sehr engen Verhältnis zu dem Terrorregime in Moskau ja festhalten.
Die Entscheidung muss einstimmig fallen, denn wenn jetzt Artikel 5 ausgelöst wird, dann muss die Entscheidung einstimmig ausfallen. Das heißt, wenn die Türkei, Ungarn das reicht wahrscheinlich schon, also dann ist es ja schon nicht mehr einstimmig, wenn die sagen, nö, 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 das ist noch gar nicht so schlimm, wenn da jetzt mal 100 Russen in Estland sind. Ja, also sie sagen, die NATO spekuliert nicht, aber das ist ja eine interessante Frage und nach Aussage der Esten auch gar nicht so unrealistisch. Wie
Nein.
geht es dann weiter? Das heißt, die anderen tun sich dann zusammen und sagen, dann helfen wir euch ohne Türkei, Ungarn und Slowakei?
Also wir haben ja in der Geschichte der NATO nur einen einzigen Präzedenzfall, auf den wir uns in irgendeiner Form beziehen können. Das ist der Artikel 5, der unmittelbar nach den Terroranschlägen auf die USA am 11. September ausgerufen wurde. Und auch dort gab es eben Staaten, also die eher zurückhaltend waren, die aber die politische Beistandsausrufung, also den Artikel 5, mitgetragen haben und gesagt haben, aber wir müssen noch überlegen, in welcher Form wir uns eventuell militärisch daran beteiligen. Also das ist ein Präzedenzfall, der aber im Falle eines Angriffes auf eines der baltischen Staaten sicherlich ein Stück weit anders aussehen würde. Denn hier würde es sich dann tatsächlich um einen massiven Angriff eines aggressiven, expansionistischen Regimes handeln und nicht nur eine irgendwie geartete kleine Terrorgruppe, die irgendwo weit weg sitzt.
Auch mit dem großen Unterschied, dass in diesem Falle 2001 ja der größte Partner angegriffen wurde, der theoretisch militärisch das auch alleine hinbekommen hätte. Hingegen Estland als kleines Land ist natürlich auf ganz, ganz viel Unterstützung, ähnlich wie die Ukraine ja auch, angewiesen, die eben von den anderen Mitgliedstaaten kommt. Also das ist ja schon ein fundamentaler Unterschied, ne?
Absolut, absolut. Und deshalb ist natürlich die Hoffnung in Estland, in Litauen, in Polen sehr hoch. Also, dass am Ende des Tages in einem solchen Fall wirklich dann alle sagen werden, okay, das ist hier Artikel 5 und es eben keine Fragezeichen gebe. Aber wir wissen es halt nicht. Was wir wissen, und das ist wiederum etwas Positives, ist, dass die NATO sich kollektiv mit ihrer gemeinsamen Kommandostruktur ja schon vor einiger Zeit daran gemacht hat, ihre, wenn man das mal ein bisschen allgemein ausdrücken will, ihren Zaun zu erhöhen, also vor allen Dingen die militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung der sogenannten Ostfrontländer zu erhöhen, also dort die Präsenz zu erhöhen. Das haben wir im Baltikum, das haben wir in Polen, das haben wir in Rumänien und in der Slowakei. Aber ich glaube, wenn ich mir Szenarien überlege, wäre meine Vermutung gar nicht mal, dass wir eine Gruppe, irgendeine Brigade russischer Panzer sehen, die jetzt über das Suwalki-Gap rollt, sondern meine Sorge geht eher in die Richtung, dass ich glaube, dass es eine hybride Aktivität sein könnte, die dann letztendlich zu einer Eskalation militärischer Art führen könnte. Und Russland hat in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass es überhaupt nicht davor zurückschreckt, uns in jeder Form hybride anzugreifen.
Jetzt, also, wo sie ja nur wirklich zugeschlagen haben und der Konflikt läuft noch, ist in der Ukraine. Ist für Sie denn klar, dass die Ukraine in die NATO eigentlich gehört?
Ja, ich bin seit 2008, also einer langen Zeit, der Meinung, dass wir die NATO, die Ukraine hätten sukzessive vorbereiten und dann auch in die NATO aufnehmen müssen. Aus dem schlichten Grund, wenn ich mir die strategische Lage in Europa anschaue, dann ist es mir sehr einleuchtend, dass wir keine Grauzonen mehr dulden dürfen. Wir haben diese sicherheitspolitischen Schlamm- und Grauzonen allerdings geschaffen, 2008. Neun auf dem Gipfel in Bukarest. Das war ein schwerer strategischer Fehler. Wir hätten jetzt lange Zeit gehabt, den wieder gut zu machen. Aber es gibt auch hier, da denke ich vor allen Dingen an die Debatte in Deutschland, aber auch an die Zurückhaltung in Washington, es gibt eine grundsätzliche, was ist das, eine Aversion, eine Angst, wie man das auch immer bezeichnen will, sich ernsthaft gegen Russland zu stellen. Ernsthaft gegen. Jedes Mal, wenn man der Ukraine sagt, ihr werdet Mitglied der NATO, aber wir sagen euch nicht wann. Wir sagen euch nicht wann. Geben wir damit der russischen Seite eine Vetomöglichkeit. Wir nehmen jedes Mal wieder Rücksicht auf die russischen Befindlichkeiten und ich halte das für einen kompletten strategischen Fehler und habe daraus auch noch nie ein Hehl gemacht. Mal ganz davon abgesehen, dass jetzt, wo die ukrainischen Streitkräfte aufgewachsen sind, sehr gut auch militärisch sich darstellen. Wir müssen einfach sagen, die Ukrainer haben die schlagkräftigsten und die kampferprobtesten Streitkräfte in Gesamteuropa. So, da können viele,
Leider muss man ja sagen, ne?
ja, natürlich leider, aber wenn es darum geht, die eigene, wenn Sie so wollen, Schlagkräftigkeit und Einsatzfähigkeit, Kampferfahrung mit einzubinden, dann würde auch das mit ein Grund sein, nicht der wesentliche Grund, aber auch mit ein Grund zu sagen, wir nehmen hier wirklich die mit in das Boot, die auch einen ernsthaften Beitrag leisten können und die nicht, wie beispielsweise in Deutschland, riesige Schwierigkeiten haben, auch nur eine Division auf die Beine zu stellen. Denn das können wir immer noch nicht.
Aber dennoch ist es ja so, dass jetzt nach 2,5 Jahren Krieg für die militärischen Beobachter, respektive für uns als laienhafte Beobachter, auch nicht klar ist, wie ist die Situation eigentlich? Wie sehen Sie das?
Mein strategisches Ziel, das ist das, was ich seit 2,5 Jahren aufs Papier bringe und in die Hauptstädte trage und dafür werbe, ist, dass wir einen Zustand erreichen müssen, in dem wir Russland nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Europa, wenn Sie so wollen, so zurückdrängen, dass von Russland keine unmittelbar militärische und hybride Gefahr für unsere eigene Sicherheit mehr besteht. Am besten sollte überhaupt gar keine Gefahr bestehen, denn ich habe persönlich nicht die Absicht und ich glaube auch viele andere Menschen, mir eine Zukunft vorzustellen, in der ich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit einem Mafia-Regime, das nuklear bewaffnet ist, in unmittelbarer Nachbarschaft lebe und letztendlich mit dieser Drohung weiterer militärischer Eskalation lebe. Also das wäre sozusagen mein strategisches Ziel. Leider ist das ein Ziel, was in Deutschland und in einigen anderen Staaten nicht so gesehen wird, sondern in Deutschland, in der Ampelregierung und auch in großen Teilen, mit wenigen Ausnahmen des Bundestages, herrscht die Vorstellung, wir müssen irgendwie mit Russland koexistieren. Was auch immer Russland tut, wie brutal Russland auch immer ist, welche Kriegsverbrechen Russland auch immer begeht, wie viele politische Gefangene sie auch um die Ecke bringen, wie viele Kinder in der Ukraine sie auch immer deportiert haben, am Ende müssen wir mit diesem Russland irgendwie leben. Und deswegen ist die in dieser Argumentation logische Konsequenz, wollen wir, dass die Ukraine in irgendeiner Form dann einen Kompromiss eingeht. Und dann wird das Argument rausgeholt, was Sie gerade genannt haben. Die Ukraine kann gar nicht gewinnen. Selbstverständlich kann die Ukraine gewinnen. Selbstverständlich, wenn wir sie in einer Form ausrüsten und ihr all das geben, was sie denn braucht, um diese russische Invasion zurückzudrängen.
Also da beißt sich aber die Katze in den Schwanz, das haben Sie ja vorhin schon gesagt. Auf der einen
Ja.
Seite wird ja die Konfrontation gescheut.
Herr Westring, als in den Morgenstunden des 24.02. Des Februars 2022 die ersten Missiles und Raketen und Drohnen auf die Ukraine niederprasselten, hat der Präsident Zelensky Anrufe gestartet und hat bei uns hier im Westen jeden Regierungschef angerufen und um Hilfe gebeten. Und es ist ja kein Zufall, dass die Masse dieser Menschen, die er angerufen hat, ihm gesagt haben, pack deine Koffer. Wir stellen dir ein Flugzeug zur Verfügung. Du kannst deine Familie irgendwo einsammeln und dann gehe doch ins Exil. Du hast keine Chance. Das war die Reaktion unserer eigenen Führer, also oder Regierung Mit anderen Worten, also eine, wenn Sie so wollen, eine Empfehlung, das eigene Land im Stich zu lassen. Und an dieser Grundhaltung hat sich bis zum heutigen Tage nur unwesentlich etwas geändert. Natürlich unterstützen wir die Ukraine, einige mehr, einige weniger, aber wir unterstützen sie seit 2,5 Jahren scheibchenweise mit großen Einschränkungen, immer wieder mit endlosen Diskussionsschleifen, gerade auch in Deutschland darüber, was wir können und was wir schicken sollten oder nicht. Immer mit nationalen Restriktionen und haben die Ukraine damit also wirklich in eine richtig üble Lage gebracht, weil sie eben mit, wie ich häufig sage, mit einer verbundenen Hand oder mit einer Hand oder einem Arm auf dem Rücken kämpfen muss. Natürlich hat die Ukraine selber auch Probleme, insbesondere was ihre Manpower angeht, also die Menschen, die sie überhaupt rekrutieren und ausbilden können. Aber was die Ausbildung angeht, liegt die Verantwortung dafür wirklich in großen Teilen bei uns. Und ich sage es nochmal, die NATO hat alle Mitglieder zusammen sehr viel mehr konventionelles Potenzial, sehr viel mehr wirtschaftliche Möglichkeiten. Wir gehören zu den reichsten, potentesten Staaten auf dieser Erde. Und geben der Ukraine eben halt letztendlich Brocken, wenn Sie so wollen. Und das liegt an der Grundhaltung, die ich gerade eben benannte, der Ukraine letztendlich anzuraten, sich denn letztendlich in irgendeiner Form mit dieser ag russischen Aggression, ja, also diese zu akzeptieren. Und ich finde das nach wie vor nicht nur absolut empörenswert, ich finde es im höchsten Maße zynisch und perfide, sich dann hinzustellen. Und also gerade auch in Deutschland, Herr Westring, wir haben doch in unserer eigenen Geschichte die Erfahrung gemacht, was es heißt, einen Teil unserer Landsleute in einem autoritären, verbrecherischen System leben zu lassen. So, und gerade vor diesem Hintergrund, von dieser geschichtlichen Erfahrung sind in Deutschland viele Menschen die ersten, die der Ukraine sagen, ihr müsst da eure Gebiete und eure Leute abgeben und vergesst die Kinder, die deportiert worden sind, aber wir wollen wieder Frieden. Das finde ich wirklich im höchsten Maße perfide.
Jetzt kommt noch hinzu, dass in 3 Monaten in den USA gewählt wird und der eine Kandidat hat ja schon seit Monaten angekündigt, dass es ihn ungefähr 24 Stunden dauern oder kosten wird, den Konflikt zu beenden. Jetzt mal diese Einschätzung außen vor. Was ist denn eigentlich in der NATO los? Wie bereitet sich denn die NATO jetzt auf die unterschiedlichen Szenarien vor? Offenbar entweder Kamala Harris oder Donald Trump als nächsten Präsidenten der USA zu haben.
Also die NATO hat natürlich ein grundsätzliches, in Anführungsstrichen, Problem, indem sie kollektiv immer sagt, wir sind da sehr zurückhaltend, ein Wahlkampf ist ein Wahlkampf und damit die Angelegenheit eines Mitgliedstaates. Da haben wir eigentlich keine Möglichkeiten, dazu intervenieren. Das wollen und dürfen wir auch nicht. Insofern werden Sie, wenn Sie ins Hauptquartier der NATO fahren würden und Sie würden diese Frage stellen, als allererstes immer diese Antwort hören. Nein, das ist eine innere Angelegenheit. Wir kommentieren das nicht. Aber natürlich ist es letztendlich albern, es nicht zu kommentieren, denn die USA sind nun mal seit Gründung dieser Organisation, das militärisch und politisch stärkste und wichtigste Mitglied. Aber um auf Ihre konkrete Frage zu antworten, mein ehemaliger Boss, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, hat sich ja in seinen Amtsjahren sehr bemüht, die NATO-Mitglieder anzuhalten, mehr für Verteidigung auszugeben, weil er hofft, einen Präsidenten Trump dann mit Zahlen beeindrucken zu können. Ich erinnere mich noch gut an die erste Präsidentschaft Trumps, weil ich in dieser Zeit ja im Hauptquartier war und auch relativ eng mit dem NATO-Generalsekretär und seinem Kabinett da zusammengearbeitet habe. Und ich erinnere mich ebenfalls sehr gut daran, wie groß der Aufwand war des Stabes, nun diese ganzen Charts zu entwickeln. Also Schaubilder und Daten und Tabellen und das in irgendeiner Form hübsch darzustellen, damit der Generalsekretär bei dem nächsten Treffen mit Trump dem so einen Chart zeigen konnte. Ich will das nicht klein reden und lächerlich machen, Aber das ist natürlich in irgendeiner Form auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Sie werden einen solchen egomanischen, narzisstischen, bereits verurteilten Menschen wie Herrn Trump nicht mit Charts beeindrucken können. Ne? Der wird da ein bisschen vielleicht drauf gucken, aber er hat wirklich die Vorstellung, es gäbe irgendwo eine Bank in der NATO und da würden die NATO-Mitglieder Cash einzahlen und er würde dann da unter seinen Säckel halten und dann würden die Taler quasi in seinen Schoß fallen. Also das ist so ein bisschen seine Vorstellung. Aber grundsätzlich, jenseits dieser Vorbereitung im Rahmen von Zahlen, Verteidigungsbudgets etc. pp., ist, glaube ich, bei den meisten Hauptstädten mittlerweile so doch gesunken in den Köpfen, dass sie den sogenannten europäischen Pfeiler stärker in der NATO entwickeln müssen, dass sie als Europäer wirklich grundsätzlich nicht nur rhetorisch-politisch mehr Verantwortung tragen, sondern das muss sich dann auch wirklich in Capabilities, also in Fähigkeiten und Einsatzfähigkeiten umsetzen können. Und hier gibt es ja durchaus ein paar positive Nachrichten, vor allen Dingen, weil wir mit Schweden und Finnland zwei hochpotente, intelligente, demokratisch stabile und berechenbare neue Mitglieder haben und weil wir auch mehr Gruppenbildung in der NATO haben. Die beispielsweise die Joint Expeditionary Force ist eine von der UK geleitete Gruppe, der 10 Staaten angehören, die sich jetzt in den letzten Jahren bemüht haben, also diesen europäischen Pfeiler militärisch in Form von Übungen, aber auch in Form von gemeinsamer Lagebeurteilung, gemeinsamen militärischen Anschaffungen deutlich zu machen, zu verstärken. Und ich setze einfach darauf, dass das letztendlich ein Prozess ist, der auch weitergehen wird, ob nun Trump in das Weiße Haus einzieht, ja oder nein.
Wie schätzen Sie denn dann die Weiterentwicklung respektive überhaupt die Unterstützung der NATO selbst durch die Amerikaner ein?
Also der Pivot to Asia, der US-Pivot to Asia, hat unter Obama eingesetzt. Und da bin ich jetzt wieder bei meiner Kritik an der intellektuellen, strategischen Fähigkeit oder Unfähigkeit auf europäischer Seite. Das ist jetzt mittlerweile auch über 10 Jahre her, dass die Amerikaner uns deutlich gemacht haben, dass ihr strategischer Fokus in Asien liegt. Und vor allen Dingen natürlich mit Blick auf das sehr, sehr angespannte Verhältnis zu China. Das wird sich auch unter einer Kamala Harris nicht ändern, ebenso wie das unter einem Präsident Biden natürlich auch sich weiterentwickelt hat, vor allen Dingen auch im wirtschaftlichen Bereich. Wenn Sie an den Chips Act denken oder andere wirtschaftliche, technologische, bedeutsame Gesetzesvorhaben, die der Präsident Biden gegen China ganz eindeutig auf den Weg gebracht hat und damit auch nicht große Begeisterung in Europa bei seinen Verbündeten ausgelöst hat. Also diese strategische Ausrichtung wird selbstverständlich bleiben. Ich glaube, den Fehler, den viele machen, dass man immer denkt, Herr Biden oder auch die Kamala Harris, also das sind bekannte Größen und irgendwie werden wir dann mit denen gut arbeiten können, wir würden uns nicht wehtun, alle sind höflich zueinander, etc. etc. pp. Ja, das mag so sein, aber ich persönlich beurteile also die Hinterlassenschaft von Joe Biden in Europa durchaus auch kritisch. Ja, er ist ein überzeugter Transatlantiker. Aber er hat mit seiner zögerlichen Position gegenüber Russland bis zum heutigen Tage dazu beigetragen, dass wir dieses Dilemma in Europa haben. Das ist auch mit seine Hinterlassenschaft, das ist seine Verantwortung. Und wir haben dann, ich komme wieder auf deutsche Politik zurück, einen Bundeskanzler Scholz, also der sich mehr oder weniger seit 2,5 Jahren dahinter versteckt. Und auch das ist nicht hilfreich. Also Präsident Biden ist ja jetzt unabhängig von seiner geistigen und gesundheitlichen Fitheit, ist ja auch unter anderem von Republikanern und Demokraten deswegen kritisiert worden, weil er eben keine ausgeklügelte, irgendwie nachvollziehbare Strategie im Umgang mit Russland und der Ukraine hat. Und ja, auch hier wird der Kuchen, der leider eben da ist, der wird in unseren Schoß fallen, also in unseren europäischen Schoß. Und ich bin sehr, sehr der Meinung, dass wir als Europäer vor allen Dingen auch strategiefähiger werden müssen und uns wirklich sehr, sehr viel mehr und enger austauschen müssten über solche Fragen, die Sie mir schon gestellt haben. Was ist denn Sieg? Was ist denn Niederlage in der Ukraine? Wie würden dann die Szenarien aussehen, wenn beispielsweise Russland die besetzten Gebiete weiter annektiert? Was hieße denn das für europäische Sicherheit? Was hieße das für Georgien? Was hieße das für viele andere Staaten? Und über diese Kernfragen wird in Deutschland in meinen Augen so gut wie überhaupt nicht debattiert, nicht ernsthaft, und nicht auf der politischen Ebene. Und deshalb sind wir auch in dem Kreise der Verbündeten konzeptionell, strategisch sehr abgeschlagen.
Also Sie haben vorhin gesagt, um nochmal wirklich auch auf Russland zurückzukommen, die ja eine hybride Strategie fahren, insbesondere dann auch was den Cyberwar sozusagen angeht, also sowohl was jetzt Wahlbeeinflussung angeht, Beeinflussung über die Social Media, im direkten Vergleich, wie ist denn da die NATO eigentlich aufgestellt? Was sind die Abwehrstrategien gegen sowas? Weil das ist ja nicht besonders leicht, dem was entgegenzuhalten.
Nein, das ist nicht leicht und wir haben natürlich als demokratische Staaten geradezu klassische Schwachstellen, weil wir eben aufgrund unserer demokratischen Verfasstheit nicht in jedem Bereich der russischen hybriden Aktivität Paroli bieten können. Ich denke da beispielsweise an die Desinformationskampagnen. Wir wollen ja unsere Presse- und Meinungsfreiheit behalten, aber das kann ja im Umkehrschluss nicht heißen, dass wir demjenigen Tor und Tür öffnen, der hier fröhlich oder weniger fröhlich mit die Trollbots im Internet verteilt oder in deutschen Talkshows das putinsche Narrativ eins zu eins überträgt. Also die NATO hat das erkannt, dass es hier eine wirklich also facettenreiche Bedrohung gibt, die über Cyber- und Desinformation weit hinausgeht, die von Unterseekabeln reicht bis zu Jamming-Aktivitäten, wie wir sie jetzt in der Ostsee gesehen haben, die von illegaler Migration als hybrides Druckmittel reicht. Also es gibt einen ganzen Kanon und hat dann das Kernwort der Resilienz darauf gesetzt und die NATO-Mitgliedstaaten immer wieder angehalten und ihnen auch Unterstützung angeboten, ihre eigene nationale Widerstandsfähigkeit, ihre Resilienz zu schützen, zu erhöhen, zu stärken. Resilienz, Herr Westring, fängt bei uns im Kopf an. Wenn ich der Meinung bin, dass ich mich gar nicht wirklich schützen muss, weil ich in meinem La-La-Land weiterleben möchte und mich nicht wirklich bedroht fühle, dann ist natürlich die politische Motivation oder die von wirtschaftlichen Akteuren auch nicht so besonders hoch ausgeprägt, meine eigenen Vorkehrungen zu verstärken, resilienter zu sein. Und Sie sehen, wie mühsam das in Deutschland ist, resilienter zu werden. Die ganze Debatte um die Frage einer Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einer Dienstpflicht, die ganze Debatte über die Frage, haben wir eigentlich Schutzmechanismen, haben wir Schutzbunker, haben wir Infrastruktur und Krisen, Management, Strukturen in Deutschland, die tatsächlich dann auch in der Lage wären, im Falle eines Angriffs das Chaos zu minimieren und den Schutz der Bevölkerung zu erhöhen. Das sind alles politische Diskussionen, die unglaublich schnell zerfleddern und nicht sehr fokussiert geführt werden, sehr unter parteitaktischen Kalkülen geführt werden. Und ja, und dementsprechend hinken wir auch in diesem Bereich sehr deutlich hinterher.
Also die Zuhörer merken ja schon, und das haben ja auch schon viele unserer Kunden gemerkt, wenn sie dann Vorträge halten oder zu Diskussionsrunden eingeladen werden, wo sie dann genau zu diesen Themen auch sprechen, dass sie auch nicht davor zurückschrecken, kritische Anmerkungen ganz offen auszusprechen. Ich nehme an, das haben sie früher in der NATO auch schon gemacht, aber wenn jetzt ihre ehemaligen Kollegen sie reden hören, sagen die dann: Ja, die Stefanie, hat sie die Klappe gehalten und jetzt führt sie ein großes Wort, oder reden die gar nicht mehr mit Ihnen, weil sie sagen, die ist uns ein bisschen zu forsch geworden?
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe meine Meinung immer deutlich gesagt. Als ich in der NATO war, habe ich ja für viele auch sehr, sehr wichtige Themen unmittelbar Verantwortung getragen. Und ich möchte nochmal betonen, also ich bin durchaus nach wie vor eine überzeugte Transatlantikerin. Ich glaube wirklich auch daran, dass es ganz wesentlich für unsere Sicherheit ist, dass wir in diesem transatlantischen, aber natürlich auch europäischen Verbund unsere Sicherheits- und Verteidigungsvorsorge koordinieren müssen. Selbstverständlich. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Aber NATO und auch EU sind natürlich vor allen Dingen und in erster Linie gigantische bürokratische Apparate. Und da setzt natürlich ein Stück weit auch meine Kritik an, weil ich denke, diese Apparate müssen fokussierter reformiert werden. Sie müssen sich auch mal ein Stück selbstkritisch betrachten. Sie müssen sich auch mal Kritik gefallen lassen. Und die Kritik, die ich so äußere, werden von vielen meiner Kollegen sowohl in EU als auch NATO ja gutiert. Ich war neulich erst wieder in Brüssel und habe mich mit einer ganzen Reihe von wirklich mir sehr am Herz liegenden Freunden und Kollegen getroffen. Darunter sind etliche, die im Nordatlantikrat sitzen, also auf der Ebene von Botschaftern oder die politische Direktoren in ihren Hauptstädten sind. Ich bin da ja sehr gut vernetzt. Und die sagen, ja, super, mach weiter. Und ich arbeite auch wirklich sehr gerne mit denen hinter den Kulissen zusammen und wir tauschen uns regelmäßig aus und schicken unsere Ideen hin und her und machen Calls, um zu gucken, was geht in der einen oder anderen Hauptstadt, wo kann man Impuls setzen, wo kann man etwas vorantreiben. Insofern mache ich eigentlich fast das, was ich auch in der NATO gemacht habe, nur jetzt nicht mehr mit einem Badge um den Hals, also mit einem
Ja.
Und natürlich intellektuell sehr viel freier, als ich das vorher durfte.
Dann müssen wir nur noch eine Frage klären, Frau Babs. Sie sitzen ja und können von Ihrem Büro aus wahrscheinlich auch das eine oder andere Kreuzfahrtschiff sehen, haben aber gar nicht die große Neigung, auch ein solches mal zu besteigen und mal auf große Tour zu gehen. Aber Sie haben irgendwo mal gestanden, die einzige Ausnahme könnte sein, dass Sie mal Hurtigruten nach Norwegen nehmen und darauf fahren. Haben Sie diese
Ja.
Reise schon gebucht?
Nein, habe ich nicht. Aber ich gestehe, ohne dass ich hier Reklame für die Hurtigruten machen will, also ich bin fasziniert von den norwegischen Fjords und der Landschaft dort. Also ich finde, das muss bestimmt ganz toll sein, stelle ich mir zumindest vor, wenn man da mal nach Norden fährt und sich diese Landschaft, diese Region, diese Naturschauspiele da auch anschaut. Nee, gebucht habe ich noch nicht, aber ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Wohn- und Lebensort hier an der Nordsee oder an der Ostsee vielmehr. Ist es ja sehr schön und ich verbringe so oft ich irgendwie kann, auch einmal ein paar Tage, manchmal sogar ein bisschen länger auf meiner heißgeliebten Insel Föhr. Jetzt mache ich doch Reklame, aber ich liebe Föhr, ich finde es wunderschön dort mit meinem Hund durchs Watt zu laufen. Und das erdet auch, wissen Sie, das ist etwas, was so ein bodenständiger ein Stück weit macht, einen erdet und mich einfach freut, wenn ich über das Watt schaue oder hier über den Strand.
Das sagt Stefanie Babst. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Babst.
Aber doch sehr
Und
gerne, Herr Westring.
sollte Ihnen unser Podcast gefallen, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple oder Google oder auf Ihrer Lieblingsplattform. Fragen und Anregungen gerne an podcast@londonspeakerbureau.de.